Ja, es gibt wahrscheinlich einige von Ihnen, die ab und zu gerne mal Biografien lesen oder sich auch anhören. Heute geht es eben ums Anhören und ich möchte Ihnen gerne August Hermann Franke vorstellen. Es ist eine wirklich sehr spannende und herausfordernde Person, muss ich sagen. Deshalb hat es mir große Freude gemacht, mich intensiver mit ihm auseinanderzusetzen. Es ist allerdings in den letzten Jahren, wir müssten fast sagen Jahrzehnten, keine richtige Biografie von ihm erschienen. Also die letzte große, kennt vielleicht auch einige von Ihnen, haben Sie vielleicht gelesen, von Erich Bayreuther. Das war aber so Ende der 50er Jahre geschrieben worden, das ist also über 50 Jahre her, einige Male aufgelegt. Dazwischen gab es mal so ein paar kleinere Lebensbilder. Dabei ist August Hermann Franke, muss man sagen, eine der einflussreichsten und bedeutendsten Personen des Pietismus gewesen. War wirkungskräftig in ganz Europa. Also das will ich jetzt nur mal am Anfang sagen, um diese Bedeutung herauszustreichen. Vielleicht kann ich hier ja gerade mal die Frage stellen, ob es einige von Ihnen gibt, die Georg Müller, den Waisenhausvater von Bristol, mal gehört haben, wissen, wer das ist. Gibt es da ein paar Leute? Ja, jetzt wäre meine Frage, wussten Sie auch, dass Georg Müller die Waisenhäuser in Bristol gebaut und gegründet hat nach dem Vorbild von August Hermann Franke? Also wir müssen jetzt nicht antworten, aber es ist so. Er ist ja eigentlich Deutscher, Georg Müller, kam aus Deutschland, hatte diese Ideen von August Hermann Franke mitgenommen, hat das gegründet. Und jetzt kann man fragen, warum ist denn Georg Müller so bekannt? Ja, weil es so gute Biografien gibt, die wir auch gerne lesen als Christen, wo das sehr nahe gebracht wird. Aber wenn Sie jetzt Georg Müller vor Augen haben, dann wissen Sie schon einiges von August Hermann Franke, der sein geistiger Vater war und ihn da auch für angeregt hat. Oder gibt es hier Leute, Sie müssen sich jetzt nicht melden, aber ich gehe davon aus, hier wahrscheinlich einige Leute, die Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf kennen. Ich meine, es gibt ja massenhaft Christen auch, die die Losungen lesen. Ist ja wahrscheinlich einer der erfolgreichsten Andachtsbücher überhaupt. In jetzt wie viele Jahrhunderte schon kommt das heraus? Ja, wussten Sie, dass Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf die Schulbank gedrückt hat bei August Hermann Franke und eigentlich sein Mitarbeiter werden wollte? Ja, also das will ich jetzt Ihnen nur sagen, da gibt es so ganz zahlreiche Verbindungen von August Hermann Franke, die vielen Menschen nicht bekannt sind, auch Christen nicht bekannt sind, einfach weil der Name irgendwie so ein bisschen oder die Person irgendwie so ein bisschen unter die Räder gekommen ist, was sehr schade ist. Und mit meiner Biografie will ich ja mit dazu beitragen, nicht nur heute Abend, sondern auch durch das Buch, was ja in diesem Sommer herauskommen wird, dass Christen da ermutigt werden, neue Perspektive bekommen, dass es Christen gibt, die in außergewöhnlicher Weise von Gott gebraucht worden sind. Und das hier war August Hermann Franke in Deutschland. Ich habe jetzt gerade im Frühjahr eine Exkursion gemacht mit Lehrern verschiedener christlicher Schulen nach Halle, Saale, Ostdeutschland. Denn da waren die frankischen Anstalten, die sind jetzt wieder renoviert worden. Allerdings mit dem Glauben hat das heute wenig zu tun. Ist ja auch ein paar hundert Jahre her, seitdem August Hermann Franke gelebt hat. Aber die Anstalten gibt es noch und es lohnt sich in jedem Fall, die anzuschauen. Da gibt es ein ausführliches Museum drin. Es ist eine riesige Anstalt, weil es eben nicht nur einfach eine Schule gewesen war, die er gegründet hat, sondern viel, viel mehr. Aber bekannt ist er heute insbesondere als Schulgründer. Vielleicht in der Region, je nachdem, wo Sie herkommen, gibt es nämlich heute August-Hermann-Franke-Schulen. Das sind häufig christliche Bekenntnisschulen, die sich nach ihm benennen, zu Recht. Weil er ist einer der einflussreichsten und wichtigsten Pädagogen, die Deutschland in der Vergangenheit gehabt hat. Aber er ist eben so christlich, dass er heute häufig in Vorlesungen über Pädagogik so schamweise beiseite gelassen wird. Weil er davon ausgeht, Zielpunkt der Erziehung ist nicht der autonome und selbstständige Mensch, sondern Zielpunkt ist der Mensch, der sich Gott unterordnet, der Gottes Autorität akzeptiert. Und das wird natürlich heute gar nicht gerne gesehen. Nein, das kann doch gar nicht sein. Es muss doch emanzipatorisch sein. Der Mensch muss doch im Mittelpunkt stehen. Bei August Hermann Franke und seiner Pädagogik, da sollte Gott im Mittelpunkt stehen. Und das Kind sollte auch lernen. Sollte auch lernen, Autorität zu akzeptieren. Und zwar zuerst die Autorität Gottes. Und das wollte er genauso vorleben durch die Lehrer. Ich werde noch darauf zu sprechen kommen. Diese erste Einführung soll ja nur dazu dienen, ihnen den Mund wässrig zu machen, sie neugierig zu machen, dass sie hinterher dabei sind, ja, jetzt erzähl doch endlich, sag doch endlich was über den August Hermann Franke. Ich hoffe, das ist zumindest ein Stück weit gelungen. Die Vorfahren von August Hermann Franke kamen aus Thüringen. Also ein Großvater ist daher gekommen, ist dann als Bäcker nach Lübeck gezogen. Der Vater, August Hermann Franke, also der Sohn dieses Bäckers, der ist Jurist gewesen und war mitbeteiligt bei Verhandlungen am Ende des Dreißigjährigen Krieges. Dreißigjähriger Krieg habe ich ja vorhin schon mal erwähnt. Also auch sind wir jetzt etwa in der Zeit, wo Isaac Newton in England war. Und hier sind wir jetzt in Deutschland, 30-jähriger Krieg ist vorbei. Der Vater, man nannte das damals Syndikus, das war so eine bestimmte Art von Rechtsanwalt, und der war dann mit bei den Verhandlungen der großen freien Handelsstädte im Norden beteiligt bei dem sogenannten Westfälischen Frieden, mit bei den Verhandlungen, die auch danach gewesen sind. Also August Hermann Francke, will ich damit sagen, wuchs in einer Familie auf in Lübeck, die eher den Wohlstand gehabt haben. Also die waren eher, gehörten zu dem Vornehmeren der Stadt. Die Mutter kam aus der Familie Gloxien und der Vater der Mutter, also jetzt, der war Bürgermeister von Lübeck. Und Bürgermeister hieß auch damals schon, das war Renommee, das war reich, war man. Also das heißt, er kommt aus einer vornehm reichen Familie und der Vater wurde dann als bekannter Rechtsanwalt nach Gotha, an den Hof des Königs des Fürsten von Gotha gerufen. Und hier gab es einen Knick in der Familiengeschichte. Also zwischenzeitlich, der August Hermann Francke ist auch geboren, 1663, also 1663 geboren. Und da gab es einen Knick. Der Vater ist nämlich ganz plötzlich in Gotha gestorben. Und das führte zu einer prekären finanziellen Situation. August Hermann war es gewohnt, immer einen Hauslehrer zu haben. Also so diese Kinder, die sind ja nicht in die Schule gegangen, wobei schon Schule musste man bezahlen. Sondern wenn man genügend Geld hatte, dann stellte man Lehrer alleine für die Kinder an zu Hause. Und das war jetzt plötzlich nicht mehr. Die Familie musste sich einschränken, wobei Einschränkung hieß immer noch relativ gut zu leben. Einschränken, man hat dann mit 2, 3 Familien zusammen einen Lehrer angestellt. Und da wurde August Hermann Francke unterrichtet. Und er war sehr lernbegierig. Die Eltern waren auch eher fromm. Übrigens auch der Herzog von Gotha war fromm. Hatte sich später dem sogenannten Pietismus angeschlossen. Dieser Begriff Pietismus wird jetzt noch ein paar Mal auftauchen, weil August Hermann Francke ist nämlich einer, könnten wir sagen, der 3 großen Väter des Pietismus gewesen. Und Pietismus ernennt man die Erweckungsbewegung innerhalb der deutschen evangelischen Kirche im 17. Jahrhundert, im 17., 18. Jahrhundert, etwa von 1650 bis 1750. In diesem Zeitraum, da gab es dann 2, 3 Generationen, 3, 4 Generationen, die stark vom Pietismus geprägt waren. Danach, vorher, es gab ja die Reformation, nicht? Wir sind da so um 1500, genau 1517, das sieht man als Datum der Reformation. Danach gibt es eine Verschulung der Theologie, die nennt man Orthodoxie. Und zwar hier nicht die orthodoxe Kirche des Ostens, sondern damit meint man die lutherische Orthodoxie und reformierte Orthodoxie. Da werden viele Lehren intensiv durchdacht, aber die Frömmigkeit ist mehr formal. Es kommt nicht mehr darauf an, lebst du jetzt richtig als Christ, sondern hast du das richtige Glaubensbekenntnis? Sagst du auf jede Frage die richtige Antwort? Dann ist alles okay. Und dann gibt es da immer mehr Unzufriedenheit. Durch den Dreißigjährigen Krieg in Deutschland ist Deutschland auch ausgeblutet religiös. Denn die Leute wollen von Religion gar nichts mehr wissen. Denn wenn du vorher noch interessiert bist an Glaubensfragen, hinterher ist dir das alles egal. Wenn da ein Katholik kommt, der dich totschlägt, oder ein Protestant, der dich totschlägt, dann ist ja letztendlich egal, zu welcher Konfession der gehört. Und dann will man davon nichts mehr wissen. Und der Dreißigjährige Krieg ist ja, dann plündern die Leute andauernd. Und die Landsknechte, die wechseln die Konfession so häufig, wie es was zu plündern gibt. Heute plündern sie für die Katholiken und morgen kommt derselbe und plündert für die Protestanten. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, nach 30 Jahren, da will keiner von Religion mehr irgendwas wissen. Deshalb, es gibt einen moralischen Verfall in Deutschland zu diesem Zeitpunkt. Die Leute gehen auch nicht mehr in die Kirche, wollen sie nichts mehr von wissen. Wir denken ja manchmal, das ist nur etwas, was die Gegenwart betrifft. Nein, das gab damals genauso eine Zeit der Verrohung der Bevölkerung. Und in diese Zeit hinein wird der August Hermann Francke geboren. Und in diese Zeit hinein kommt diese Aufbruchbewegung in der evangelischen Kirche durch den Pietismus. Diese Aufbruchbewegung wird dann nach 100 Jahren, kommt in eine Krise, und dann in der Mitte des 19. Jahrhunderts gibt es in vielen Teilen Deutschlands die Erweckungsbewegung und die knüpft an den Pietismus. Und in dieser Erweckungsbewegung in Deutschland sind ja zahllose Werke entstanden, die wir heute kennen. Da sind auch zahllose Gemeindeverbände entstanden. Die ganzen Freikirchen, die wir heute in Deutschland haben, sind in dieser Erweckungszeit entstanden, eigentlich aus dem Pietismus heraus. Der Pietismus, Erweckungsbewegung, Freikirchen und auch landeskirchliche Gemeinschaften. Die landeskirchlichen Gemeinschaften führen sich auch unmittelbar auf die Erweckung zurück, den Pietismus zurück. Und unter anderem, dass die württembergische Landeskirche oder auch zum Teil die sächsische Landeskirche oder Teile der hessischen, Nordhessen, fromm sind, das hängt alles mit dem Pietismus zusammen. Das war hier in Baden-Württemberg, falls jemand Württemberger ist. Das hat in Württemberg zu tun mit Bengel und Oettinger. Das waren die großen Pietisten der Zeit und dann natürlich Erweckungsprediger im 19. Jahrhundert, die daran angeknüpft haben, die dann heute auch noch in Erinnerung sind. Aber der Anfang war da im Pietismus. Also August Hermann Francke wächst jetzt auf in Gotha, geboren in Lübeck. Wächst dann durch die Eltern, die umziehen, in Gotha auf, besucht die Schule und geht dann schon bald an die Universität. Und zwar zuerst mal nach Leipzig, das war damals eine bekannte, berühmte Universität. Er hat vor, seine intellektuellen Begabungen auszubauen. Er beschreibt später in seiner Lebensgeschichte, die er selbst aufschreibt, beschreibt er, sein Ziel war es, ein großer und berühmter Professor zu werden. Also er wollte Karriere im akademischen Bereich machen. Und er war durchaus fromm. Er hat fromme Erbauungsbücher gelesen, hat gebetet und all so etwas, das war gar keine Frage. Hätte man ihn damals gefragt, hätte er sich durchaus als Christ verstanden. Allerdings, sein Lebensziel war, großer, berühmter Professor, heute würde er Karriere machen. Das war sein Ziel. Und er war durchaus dazu begabt. Also das Studium hat er so, wenn Leute sagen, mit links gemacht. Er hat auch ein Familienstipendium bekommen, der Familie Gloxien, deshalb habe ich die ja erwähnt. Die hatten halt so viel Geld, da wurde für strebsame, junge Familienmitglieder ein Stipendium ausgeschrieben. Wir würden sowas ähnlich sagen wie BAföG, nicht heute. Nur das hat halt nicht jeder bekommen, sondern nur ein Familienmitglied. Aber dann war einer aus der Familie Gloxien, das war sein Onkel, der durfte auch mitbestimmen, welche Ausbildung er machen sollte. Und er bestimmte ihn für die theologische Laufbahn. Theologie konnte man damals durchaus auch mit Karriere machen. Er durchlief also das gesamte theologische Studium und hatte Bestleistungen da drin gebracht. Insbesondere hat er sich hervorgebracht in den Sprachen. Also er konnte fließend Griechisch und dann Hebräisch und dann lernte er noch Aramäisch und noch ein paar andere Sprachen. Latein sowieso, das war ja damals gang und gäbe. Er hat sich dann unter anderem noch nebenher Französisch angeeignet und Englisch angeeignet. Also er war wirklich talentiert, muss man sagen. Und sein Onkel hatte ihm dann gegen Ende des Studiums gesagt, jetzt musst du auch noch etwas mehr Praxiserfahrung in der Gemeinde haben. Und dann hatten sie einen entfernten Verwandten, einen Herrn Sandhagen, Pastor Sandhagen, der war in Lüneburg Pfarrer gewesen. Und zu dem kam er nun und sollte da etwas Praxiserfahrung in der Gemeinde machen. Und da kam er nun hin und sollte dann eine Predigt vorbereiten. Und in dieser Predigt ging es um eine Stelle Jesu aus dem Johannesevangelium, um den wahren Glauben. Wer hat den wahren Glauben und wer hat nicht den wahren Glauben? Und während dieses Vorbereitens, da ist ihm dann plötzlich so deutlich geworden, diesen wahren festen Glauben habe ich ja gar nicht. Und plötzlich kam ihn eine ganze Welle der Zweifels. Er berichtet dann hinterher, erstmal fing er daran zu zweifeln, ist die Bibel überhaupt wahr? Und dann kam die Überlegung, woher bin ich denn sicher, vielleicht kann ja auch der Koran wahr sein, das Buch der Muslime oder irgendeine andere religiöse Überlieferung. Am Ende zweifelt er sogar an der Existenz Gottes und sagt, ich bin mir ja nicht mal ganz sicher, ob es überhaupt Gott gibt. Und diese Krise ist so tief, dass er überlegt, sein Studium aufzugeben, sowieso jetzt auch das Praktikum dort in der Kirche aufzugeben, die Predigt schon gar nicht zu halten. Und das zieht sich über Tage hinweg. Die Menschen in seiner Umgebung merken das wenig, aber nächtelang kann er nicht schlafen. Er grübelt darüber nach. Und er sagt, in diesem ganzen Grübeln, das Einzige, was ihm dann noch eingefallen ist, ist zu beten. Und da sagt er, und dann betete ich zu dem Gott, an den ich selbst nicht mehr glaubte. Und in dem Moment, er beschreibt das dann wörtlich so, sagt dann, das war wie, wenn man eine Hand umwendet. Und damit will er sagen, so schnell. Also er hat sich tagelang mit diesem Zweifel herumgeschlagen, der grundsätzlich alles in Zweifel zieht. Und dann sagt er plötzlich nach diesem Gebet, wo er stundenlang auf den Knien lag, in seiner Kammer, dann von einem Moment auf den anderen überkam ihn eine tiefe Gewissheit, dass das, was in der Bibel steht, wahr ist, dass Gott ihn liebt, dass er Vergebung der Schuld hat. Und das war für ihn der Punkt, wo er sagt, da habe ich meine Bekehrung erlebt. Das war jetzt bei ihm keine moralische Wende, denn er war vorher auch ganz moralisch. Er hat vorher fleißig gearbeitet, hat an Gott geglaubt, Gottesdienste besucht, fromm gelebt, kein Betrogen, belogen und so weiter. Das war alles da in seinem Leben, spielte keine Rolle. Das lockere Studentenleben wollte er auch nicht erfahren, sondern hatte er ernsthaft gelebt. Aber diese enge persönliche Beziehung zu Gott, die erfuhr er hier in diesem Ringen um diesen Bibeltext, in der Vorbereitung für die Predigt. Und dann sagte er, dann konnte er plötzlich auf die Kanzel treten und konnte mit offenem Herzen und freimütig und mit totaler Überzeugung eben Jesus Christus bekennen und sich für den Glauben einsetzen. Und jetzt hatte sich daraufhin auch sein Studium total verändert. Er kommt nämlich zurück nach Leipzig und er hatte vorher schon mit einigen strebsamen Studenten einen Bibelkreis eingerichtet, der nannte sich Collegium Philo Biblicum, also zu Deutsch die Gruppe derer, die die Bibel lieben. Aber das war mehr akademisch zu verstehen. Da hatten nämlich nur Theologiestudenten Zugang. Und da wurde zuerst einmal ein Text aus dem Alten Testament auf Hebräisch vorgelesen und dann übersetzt und gedeutet. Und dann ein Text aus dem Neuen Testament Griechisch vorgelesen und übersetzt und gedeutet. War also nicht unbedingt für die breite Bevölkerung gedacht, sondern mehr zur Vertiefung der Sprachkenntnisse, der theologischen Kenntnisse. Jetzt kommt er zurück und baut dieses Collegium Filii Biblicum um. Und zwar um als eine Art frommen Bibelkreis. Und das nennt sich hinterher Collegia Pietatis. Also Pietatis von Pietismus heißt ja Frömmigkeit auf Latein. Und jetzt ist das plötzlich eine Gruppe der Frömmigkeit. Es geht nicht mehr um akademische Kenntnis, sondern um das Leben im Glauben. Und schon bald nachher macht er dann seinen Abschluss an der Universität und wir würden heute sagen, er promoviert. Er bekommt dann auch das Recht, Vorlesungen zu halten an der Universität in Leipzig und macht das und hält fromme Vorlesungen, wo die Studenten merken, das geht auch mein eigenes Leben an. Das ist nicht nur akademisches Wissen, sondern das betrifft mich ganz persönlich. Es gibt eine Unruhe in Leipzig, weil diese Veranstaltungen werden nicht mehr nur von Studenten besucht, sondern da kommen Handwerker dazu, da kommen Hausfrauen, also sogar Frauen kommen dann dazu, was damals vollkommen unvorstellbar gewesen war. Die kommen zu den Veranstaltungen und dann natürlich wird der Widerstand laut. Was macht der denn da? Der bringt ja Unruhe in die Gemeinden hinein. Ja, tatsächlich, etwas unruhig geworden ist es dadurch. Und manche der Professoren, die waren auch neidisch auf ihn gewesen. Ich habe heute Nachmittag schon erwähnt, dass die Professoren ja zum größten Teil von den Kollegiengeldern lebten. Und die Kollegiengelder bekam man aber nur, wenn ein Student gekommen ist und hat das Kolleg besucht bei dem Professor. Und jetzt konnten die Studenten aber selbst auswählen, wo sie hingingen, die Vorlesungen hören. Und bei dem August Hermann Franke, da kamen die Zimmer, das Zimmer war voll. Natürlich, dann kam auch das Geld dadurch, wobei August Hermann Frank kam es aufs Geld nicht an, aber den anderen Professoren, die sahen ihre Fälle davon schwimmen und so hat man eine Untersuchungskommission eingerichtet, um festzustellen, ob er denn nun zweifelhafte Glaubenslehren vertritt. Und hier gilt, wer sucht, der findet. Also man hat hinterher was gefunden, was man ihm am Zeug flicken kann und hat ihm dann verboten, weitere Vorlesungen zu halten. Er hat dann sich verteidigt, da lief auch manches unrechtmäßig, wie es hätte nicht laufen sollen. Man hat ihm gar nicht die Möglichkeit zur Stellungnahme gegeben und vielen seiner Studenten war ganz offensichtlich, hier geht es nur darum, einen unliebsamen Konkurrenten loszuwerden und schließlich verwies man ihn der Stadt. Und das war natürlich eine tragische Sache, denn die Karriere, die so gut angelaufen ist, schien da schon im Sand zu verlaufen. August Hermann Franke hatte zum selben Zeitpunkt auch Kontakt bekommen zu Philipp Jakob Spener, bekannter Theologe der damaligen Zeit, der Propst gewesen war in Berlin und da auch engen Kontakt zum Kurfürsten gehabt hat und der ebenfalls dieser pietistischen Richtung angehörte. Philipp Jakob Spener war ein paar Jahre älter, war vorher Pfarrer gewesen in Frankfurt und dann in Dresden und war dann eben zu diesem Zeitpunkt gerade in Berlin, hatte da eine sehr einflussreiche Stellung und die hatten Kontakt miteinander und er besuchte ihn auch und ermutigte ihn, diesen Weg weiterzugehen. Also Spener ermutigt den August Hermann Franke. Schließlich kommt es dazu, dass er nach Erfurt geht. Erfurt ist damals auch eine relativ bekannte Universität. Er bekommt dort ein Pfarramt und gleichzeitig das Recht, Vorlesungen an der Universität zu halten. Und schon beim ersten Tag, als er dorthin kommt, dann hält er so Predigtnachbesprechungen, würden wir heute sagen. Also die Leute sind in der Predigt und er lädt sie danach ein, ins Pfarrhaus zu kommen und über die Predigt zu sprechen und die zu vertiefen. Und schon das wird wieder anrüchig von den anderen Pfarrern beobachtet. Was will der hier Neues einführen? Und mit der Zeit kommt es so, dass immer mehr Gemeindeglieder aus den Nachbargemeinden zu den Gottesdiensten zu August Hermann Franke kommen. Und das ist jetzt löst den Neid der Pfarrer aus. Denn die beharren, da gibt es doch die Pfarrgrenzen. Also die aus der evangelischen Kirche kommen, die wissen das. Normalerweise so darf man sich nicht aussuchen, wo man hingeht, sondern in der evangelischen Kirche, man muss halt da, wo man wohnt, hingehen. Und jetzt sagt er, und jetzt wollen sie aus Hermann Franke verbieten, dass er Gemeinde, also Leute aufnimmt in Gottesdienst, die da hingehen. Man will ihm auch verbieten, da gibt es Handwerker in Erfurt aus anderen Gemeinden, die laden ihn persönlich nach Hause ein und dann hält er da Bibelarbeiten. Und auch das will man ihm verbieten, weil er da in fremde Gemeinden eingreift. Dann gibt es eine Mädchenschule und die Schülerinnen dieser Mädchenschule laden August Hermann Franke ein, dass er bei ihnen Bibelarbeiten hält. Also als ich diese Sachen gelesen habe, denke ich mir, das würde ich mir heute auch wünschen. Ne? So irgendwie eine ganz normale weltliche Schule, dann kommen sie zum Pfarrer und sagen, bitte, bitte, halt uns Bibelarbeiten. aber scheinbar gab es das. Er hatte so eine Art auch, die Kinder angesprochen hat. Da ist er hingegangen, hat da Bibelarbeiten gehalten. Jedenfalls, das Ganze bauscht sich auf. Einige der kritischen Pfarrer, die schreiben nach Leipzig, was war denn mit dem August Hermann Franke? Und da bekommen sie natürlich negative Rückmeldung. Ja, der hat bei uns auch alles durcheinander gebracht und Unfrieden gestiftet. Ja, das macht er jetzt auch. Und dann war, innerhalb von 48 Stunden muss er die Stadt verlassen. Also damals war das auch manchmal etwas drastisch. Und jetzt hing er etwas im Leeren. Man hat ihm vorher allerdings noch eine goldene Brücke gebaut. Man wollte, hatte ihm nämlich gesagt, also um Aufsehen zu vermeiden, böten sie ihm an, dass er freiwillig zurücktreten darf. Aber da hat dann August Hermann Franke gesagt, Gott hat mich hierher gerufen, ich habe Verantwortung für meine Gemeinde, ich will die Gemeinde nicht im Stich lassen. Also entweder ihr setzt mich ab oder ich bleibe hier und mache meinen Dienst weiter. Und hier merken wir, der August Hermann Franke scheute es durchaus nicht, auch in Konfrontation zu kirchlichen Stellen zu gehen, wenn es darauf ankam, wenn er meinte, dass es wirklich nötig ist. Und er wollte nicht an dem, was er verkündigt hat, was er gemacht hat, Rückschritte, Einschnitte machen, wenn er meinte, das sei vor Gott notwendig. Direkt danach geht er nach Gotha, besucht seine Mutter, er bekommt auch eine Anfrage von dem Herzog von Gotha, dort Pfarrer in dem Herzogtum Gotha zu werden, aber er hat keine innere Frieden darüber, er meint, das sei jetzt nicht das, was von Gott dran ist, und er bekommt zu diesem Zeitpunkt von Philipp Jakob Spener einen Brief aus Berlin, der ihn einlädt, nach Berlin zu kommen. Und dann ist er mehrere Monate in Berlin, er predigt in verschiedenen Kirchen, wo er eingeladen wird, es sind sogar Vertreter des Königs in später ist er König von Preußen, jetzt noch Kurfürst von Brandenburg, von der kurfürstlichen Familie. Es sind hohe Vertreter, zum Beispiel der Herr Dankelmann aus dem Ministerium, also aus der Regierung, ein Ministerium, was für Erziehungsfragen zuständig ist, was damals auch gab, sitze ich mit hinein. Und immer mehr gibt es verantwortliche Leute, eben der Dankelmann, ein von Fuchs und auch Leute aus der Familie des Kurfürsten, die sagen, diese August Hermann Franke, so wie der predigen kann, so talentiert ist, den müssen wir einen Job geben, den müssen wir für ihn was finden. Und der Spener setzt sich auch für ihn ein, aber man kann sich so nicht einigen. Und dann gibt es schließlich eine Anfrage aus Coburg, da will man ihn als Hofprediger haben, und jetzt ist er schon nahe daran zuzusagen, und dann die Brandenburger sagen, ja, wir geben dir eine Stelle, und zwar als Pfarrer in Glaucha, einem Vorort von Halle, Saale. Und gleichzeitig bekam er das Angebot, dort eine Professorenstelle zu bekommen. Mit dieser Universität in Halle hat es allerdings etwas Besonderes auf sich. Jetzt muss man ein bisschen verstehen, wie die Situation damals in Brandenburg war. Die meisten Gegenden in Deutschland sind nach der Reformation ja entweder katholisch oder lutherisch. Und so ist auch Brandenburg überliegend lutherisch. Aber der Kurfürst, der hat sich für die reformierte Kirche entschieden, ist also reformiert. Jetzt gibt es innerhalb von Brandenburg große Spannungen. Nämlich die Pfarrerschaft kritisiert den Kurfürsten, der reformiert ist, aber der Kurfürst ist nicht einverstanden mit seinen Pfarrern. Und die Universität, wo die meisten Pfarrer herkommen, ist Wittenberg. Da, wo Luther ja auch war, also total lutherisch. Und jetzt will der Kurfürst eine andere Universität gründen, und so wird in Halle gegründet, die so ein bisschen Vermittlungsfunktion übernehmen soll zwischen den Parteien, das heißt zwischen Reformierten und Lutheranern. Und hier hat er nicht ganz daneben gegriffen, denn die Pietisten, zu denen sich jetzt ja Franke auch zählt, also das heißt die, die Erweckung in der Kirche wollen, denen kommt es gar nicht so sehr darauf an, zu welcher Konfession man gehört. Die Hauptsache, man hat diese lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Ob man da nun reformiert ist oder lutherisch ist, das spielt ja keine große Rolle. Und so kommt er eben an diese Gemeinde. In die Gemeinde in Glaucha, Vorort von Halle, draußen vor der Stadt gelegen, das ist eher so das Vergnügungszentrum, könnten wir sagen, von Halle. Franke berichtet, als er dorthin kommt, jedes fünfte Haus ist entweder eine Schnapsbrennerei oder eine Kneipe. Also so können wir uns das vorstellen. Viele der Kinder lagen schon vormittags betrunken auf der Straße. Schulpflicht gab es ja nicht. Der Pfarrer vor ihm wurde aus dem Amt entfernt wegen unsittlicher Annäherung an sein Beichtkinder. Der Pfarrer davor wurde entlassen wegen fortgesetzter Trunkenheit im Dienst. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was der Zustand der Gemeinde war, wenn schon der Pfarrer so auf dieser Ebene ist. Zur Kirche kam so gut wie keiner. Und also das war eben nicht so, wie man sich heute vielleicht vorstellt, früher war alles besser. Früher haben die Leute alle geglaubt, zur Kirche gegangen, waren fromm. Das war in Glaucha gar nicht der Fall. Aber eine Herausforderung, die er angenommen hat. Und bis zum Ende seines Lebens blieb er dort als Pfarrer in dieser Gemeinde. Und das veränderte sich. Das heißt, er hat massenhaft Hausbesuche gemacht. Er hat ganze Predigtreihen gemacht. Da gibt es interessante Details, die ich jetzt nur am Rande ein paar Beispiele dafür erwähne. Dann wurde zum Beispiel mal im Gottesdienst, ein paar Leute kamen ja schon, wurde Kollekte eingesammelt. Und zwar gab es dann die Presbyter. Ne? Und nach dem Gottesdienst kamen die Presbyter und wollten das Geld unter sich aufteilen. Und wo dann August Hermann Franke erstmal eingreifen musste und gesagt, das ist hier für die Kirche gesammelt, das soll Geld sein, was wir für die Armen einsetzen. Also soweit viele, viele Dinge total neu überlegt. Dann hat er ein Büchlein geschrieben, hat es in jeden Haushalt gebracht für den Familienvater, wie der nun Hausandachten machen soll, um die frommen Väter oder zumindest die, die ein schlechtes Gewissen haben, dann zu Hause dazu animieren, Hausandachten zu machen. Er hat ein neues Armenwesen eingeführt, wo dann die Obdachlosen und so weiter versorgt worden sind, ist dann vorgegangen gegen Leute, die falsch Obdachlosenhilfe in Anspruch genommen haben, obwohl sie die gar nicht gebraucht haben. Auch das gab es damals, also die Sozialhilfe sozusagen ausgenutzt haben, also all solche Sachen. Was aber letztendlich epochemachend war, was also die Hauptwirksamkeit Frankes war, das war gar nicht sein Amt als Pfarrer, das war mehr so die Nebentätigkeit, zumindest auf Dauer gesehen. Das Hauptsächliche, was ihm Probleme gemacht hat, diese große Zahl von Jugendlichen auf den Straßen von Glaucha, die keine Perspektive hatten. Denn wie gesagt, Schulpflicht gab es nicht. Viele der Eltern waren selbst Trinker oder arbeitslos. Das heißt, die haben sich um die Kinder nicht gekümmert. Und jetzt sah er vor Augen, diese Kindern steht dasselbe bevor wie ihren Eltern, wenn man da nicht eingreift. Also, dann hat er von Gott empfunden, das war 1695, ich will anfangen, diesen Kindern eine Schulausbildung zu geben. Staatlich gibt es keine. Also mache ich das bei mir im Pfarrhaus. Und dann hat er darum gebetet, dass Gott ihm das Geld gibt, hat eine Büchse aufgestellt mit einem Bibelvers dran in seinem Pfarrhaus. Wohnung und jeder, der zum Gast gekommen ist, der hat das gesehen und konnte was reinstecken. Und dann schließlich in diesem Jahr 1695, da hat er dann 4 Taler und 16 Groschen drin gefunden. Das ist keine riesige Summe, aber es war ein bisschen Geld, wo er gesagt hat, das will ich jetzt einsetzen für die Armenschule, für die Leute, die das sonst nicht leisten können. Und dann fing er damit an, in seinem eigenen Pfarrhaus zu unterrichten. Allerdings musste er dabei auch manche enttäuschenden Erfahrungen machen. Die ersten Kinder, die gekommen sind, für die kaufte er Schulbücher, schickte sie nach der Schule mit den Schulbüchern nach Hause und wunderte sich, dass die ein paar Tage nicht mehr kamen. Und dann kamen sie wieder und was war? Die haben die Schulbücher verkauft, haben das in Alkohol umgesetzt, haben sich ein paar Tage haben davon trinken können und als der Alkohol weg war, das Schulbuch weg war, kamen sie wieder und wollten neue Schulbücher. Und dann hat er mit der Zeit gemerkt, wenn man diesen Kindern wirklich helfen will, dann geht das nicht, dass man sie nur unterrichtet und danach wieder auf die Straße schickt oder ins Elternhaus, was kaputt ist, sondern dann muss man sie ganztags unterrichten, dann muss man in so einer Art Internat, Ganztagsschule, Waisenhaus oder so etwas haben. Und das war dieser Anfang dann des Hallischen Waisenhauses oder wie man es auch der Frankischen Anstalten das nannte. Und das war zu diesem Zeitpunkt in Halle das, was dran war, das, was man wirklich brauchte. Das sehen wir daran, wie schnell sich das entwickelte. Also das heißt, am Anfang, dann wollte er nur 5 Kinder aufnehmen. Einfach, weil im Pfarrhaus war nicht mehr Platz dafür. Also nahm er 5 Kinder auf, aber die Anfragen waren viel mehr. Und dann bekamen Leute mit, dass er mit dieser Arbeit begann. Und das war jetzt nur eine Frage von Monaten. Dann kamen Leute, haben Geld gegeben. Und zwar, damals war es meistens so üblich, dass man wirtschaftlich korrekt natürlich gedacht hat, der Betrieb muss ja auf Dauer laufen, also geben wir eine bestimmte Summe Geldes und von den Zinsen, davon soll dann bezahlt werden. Nicht? Also das ist so eine Art Fonds. Und auch Hermann Franke hat gesagt, gut, dann halte ich mich auch daran. Und dann hat einer Geld gespendet und das Geld reichte von den Zinsen für ein Kind. Jetzt kamen aber 3 Geschwister ohne Eltern und er musste entscheiden, ja, welches von den 3 nehme ich denn jetzt und welche anderen beiden schicke ich wieder auf die Straße. Und vor Gott konnte er nicht anders entscheiden, hat er alle 3 genommen. Und das war eine Grundsatzentscheidung. Und zwar die Grundsatzentscheidung ist die, wie die meisten Glaubenswerke heute arbeiten. Denn die meisten Glaubenswerke arbeiten heute nicht mehr mit einem dicken Bankkonto, wo sie nur von den Zinsen leben, sondern sie leben, wie man das später nannte, die Glaubensmission. Und hier, die frankischen Anstalten waren die erste Glaubensmission in Deutschland. Da hat er nämlich gesagt, das Geld, was ich bekomme, das wird auch direkt ausgegeben. Aber das ist natürlich, jetzt haben ihn viele ausgelacht. Die haben gesagt, ja, dein Werk wird ja aber pleite gehen, das wird ja gar nicht funktionieren. Jetzt kriegst du Geld, wenn du das ausgehst, ja, wovon willst du denn morgen, übermorgen, in einem Monat, in einem Jahr, wovon willst du denn dann leben? Und das hat man ihm vorgeworfen. Und das war natürlich auch ein echter Glaubensschritt. Denn jetzt nimmt man die Kinder auf, Ich meine, wir können das hoffentlich nachempfinden. Das sind Kinder, die sind arm und denen geht es dreckig und denen geht es schlecht. Will man die einfach wieder wegschicken, nur weil man sagt, jetzt will ich das Geld auf eine Bank bringen, damit ich die Zinsen dann hinterher von habe. Nicht für mich, sondern fürs Werk. Aber das gebe ich alles aus. Und dann kam es dazu, dann mietete man in einem Nachbarhaus, es war eine Kneipe, dann mietete man ein Zimmer, damit da die Kinder drin sein konnten. Innerhalb eines Jahres wurde dieses Nachbarhaus ganz gemietet, innerhalb ein weiteres Haus gekauft. Das heißt, die Kneipe wurde umfunktioniert zu einer Schule. Erstmal nur mit einer Klasse, dann innerhalb kurzer Zeit musste man zwei Klassen, weil Kinder dazu kamen. Und das Ganze wuchs. Und innerhalb der nächsten 10 Jahre wächst das zu vielen 100 Kindern, die in den frankischen Anstalten sind. Also man kauft jetzt verschiedene Häuser in der Umgebung auf und schließlich kommt der Gedanke, es geht nicht so weiter. Jetzt sind die alle in verschiedenen Häusern verteilt. Franke unterrichtet auch schon nicht mehr nur alleine, sondern er ist ja gleichzeitig Professor an der Uni und da hat er einige fromme Theologiestudenten und denen sagt er, du kannst bei uns umsonst wohnen und essen, wenn du die Kinder so und so viele Stunden unterrichtest. Also so eine Art Praktikum da machst und die hat er mit eingebunden. So ging das erstmal den armen Studenten, die häufig nicht wussten, wo sie wohnen konnten, die hatten dann gleichzeitig Unterkunft und Essen und gleichzeitig hatte er Lehrer für die Kinder, was sich also sehr gut ergänzte. Und der nächste größere Schritt, der kam eben 5 Jahre später, dann ging es darum, jetzt sollten wir ein eigenes Gebäude bauen. Und für das Gebäude war aber gar kein Geld da. Und dieses Gebäude, das wollte er optimal für die Schüler bauen. Das Gebäude steht bis heute noch, kann man bis heute sehen. Oben im Giebel ist ein 4-stöckiges Haus, das sieht sogar sehr großzügig aus für die damalige Zeit, wo ringsherum nur 2-stöckige Häuser waren, war es umso großzügiger. Und oben im Giebel denn sie fahren auf wie Adler, sie wandern ohne matt zu werden laufen ohne ermüden. Fällt mir vielleicht gleich wieder ein, wenn ich nicht dran denken will. Auf jeden Fall, da oben macht er einen Bibelvers rein, um auch ganz deutlich zu machen, Gott ermutigt selbst da, wo wir nicht mehr weiter wissen. Und die Baugeschichte ist tatsächlich eine Baugeschichte, wie sie nur ermutigend von der Seite Gottes aus sein kann. Also das Geld hat man nicht gehabt, jetzt hat man angefangen zu bauen. Und jetzt haben wir natürlich ausgelacht und gesagt, ja, du wirst ja nicht mehr schaffen, du wirst nicht mehr den Keller bauen. Und als der Keller fertig war, haben sie gesagt, ja, du wirst ja nicht mal das ganze Gebäude bauen. Und jetzt berichtet er in seinem Tagebuch verschiedenste Beispiele dafür, wo es eigentlich immer so gewesen war. Das Geld kam gerade zu dem Zeitpunkt, wo man es gebraucht hat. Also eine Sache, die mir jetzt da spontan in Erinnerung ist, da waren dann ein Bautrupp, den man angestellt hat zu bauen, kamen die Handwerker zum Mittag und haben gesagt, also jetzt ist unser Wochenlohn fällig, brauchen wir. Ja, und dann kein Geld ist da. Dann sagt er, kommt am Abend wieder. Ja, und am Abend kommen sie wieder. Und das Geld ist immer noch nicht da. Und am Nachmittag hat den ganzen Nachmittag gebetet. Und dann genau zum selben Zeitpunkt kommt ein Student aus einer entfernten Stadt und bringt ihm eine Spende, die dort aus der Stadt ein reicher Kaufmann für das Waisenhaus geben wollte. Und es ist genau die Summe, die die Handwerker für diese Woche als Arbeitslohn brauchten. In dieser Zeit kommt es sogar, dass dann neugierig geworden, weil die Anlage so wächst und man hört davon, kommt der brandenburgische Kurfürst dort vorbei, schaut sich das an und er ist ja so beeindruckt von dieser Frömmigkeit, mit der die Leute da leben und arbeiten, dass er hinter 50.000 Ziegelsteine spendet, mit dem man auch wieder weiterbauen kann. Und so entsteht das Haupthaus. Und die Leute ziehen ein, Franke selbst nicht, der bleibt in einem kleineren Haus, der will ja nicht einen Palast haben, sondern die Schüler sollen darin wohnen und die Mitarbeiter. Und innerhalb weniger Zeit ist das zu klein, das Haus. Und man baut weiter. Und bei dem nächsten Haus, jetzt fehlt das Geld, was macht man? Ja, dann entscheidet er sich, bauen wir ohne Fundament. Und dort ist sandiger Boden. Dann haben die alle gesagt, nein, das Haus wird ja einstürzen, das geht gar nicht. Dieses Haus, was da jetzt gebaut ist, übrigens das längste Fachwerkhaus Europas, was da heute steht, was damals gebaut ist, steht nach 300 Jahren immer noch, trotz des sandigen Bodens. Und da muss man sagen, auch hier, Segen Gottes, Eingriff Gottes. Die Anstalt wächst und wächst und wächst. Gegen Ende des Lebens von August Hermann Franke sind etwa 2.500 Schüler, die da wohnen und unterrichtet werden. Aber das ist noch lange nicht alles. Er entwickelt da gleichzeitig ein ganz neues Schulsystem, was hinterher in Preußen übernommen wird zur allgemeinen Schulpflicht und dann in ganz Deutschland übernommen wird. Nämlich das ist das, was man später kennt unter dem dreigliedrigen Schulsystem. Dreigliedriges Schulsystem kennt ihr wahrscheinlich Grundschule, nicht? Also kommt dann und dann kommen drei verschiedene, nämlich früher noch das Volksschule, also Hauptschule heute, Realschule, Gymnasium. Diese Idee kam von August Hermann Franke. Und zwar, weil er sagt, die Schüler sollen nicht irgendeine Ausbildung haben, sondern sie sollen eine Ausbildung haben, die sie möglichst gut vorbereitet auf die spätere Tätigkeit, die sie haben. Und meinetwegen, das heißt, derjenige, der eben Landwirt wird oder Dienerknecht oder sonst etwas, der soll zumindest lesen und schreiben können, also eine einfache Ausbildung haben. Der einen technischen Beruf hat, der soll eben Realien, das heißt ja eben reale Sachen, also als Techniker, Ingenieur oder sonst etwas lernen. Der studiert, das musste man damals als Ingenieur noch nicht, der soll eben dann die anderen Schultyp haben. Darüber hinaus hat er Probleme mit den Lehrern. Und zwar Lehrer konnte damals eigentlich jeder werden. Man musste, um Lehrer zu werden, nicht mal studiert haben. Können wir uns ja heute kaum vorstellen. Ne? An vielen Orten, wo es Schulen gab, wenn es überhaupt welche gab, dann setzte man gerne ausrangierte Soldaten als Lehrer ein. Weil der Fürst, der war ja derjenige, der bestimmen konnte, wer Lehrer war. Und dann wollte der ihm sozusagen noch das Gnadenbrot geben. Das ist jetzt also ein alter Soldat, der kann nicht mehr richtig kämpfen. Und dann ist der in die Schule gekommen. Jetzt könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wie der den Unterricht macht. Nämlich wie auf dem Kasernenhof. Ne? Also hier antreten und dann, zack, gibt es gleich Schläge, wenn hier was nicht läuft und auswendig lernen. Das war Normalschule da. Pädagogen, so wie wir das heute kennen, gab es gar nicht. Es gab doch keine pädagogische Ausbildung für irgendwelche Lehrer. Wenn ein Fürst es sehr gut meinte, dann stellte er einen Studenten an. Aber der Student, der hat einfach nur studiert. Und zwar jetzt nicht auf Lehramt, das gab es ja gar nicht, sondern der hat meinetwegen Jura studiert oder Theologie studiert. Und das waren schon die besseren Lehrer. Die haben immerhin wenigstens studiert. Aber eine Lehrerausbildung gab es nicht. Und jetzt war Franke der Erste in Deutschland, der eine Lehrerausbildung initiiert hatte. Also Lehrerseminar nannte sich das. Das heißt, Studenten, die an der Universität waren, die fingen erst einmal an, sie mussten hospitieren. Das heißt, sich in den Unterricht reinsetzen. Dann in der nächsten Phase mussten sie selbst bestimmte Stunden halten und andere saßen drin und dann wertete man das aus und er gab Rückmeldung. Dann hat er pädagogische Bücher geschrieben, nach denen diese Ausbildung in Halle war dermaßen gut, dass ihm die Leute abgeworben worden sind, bevor die Ausbildung fertig war. Also das heißt, die Fürstenhöfe in ganz Deutschland und dann auch bald in ganz Europa warben diese Lehrer ab, sodass er mit der Zeit denen noch festlegen musste, ihr müsst aber mindestens so und so lange hier als Lehrer bleiben. Also das ist für uns heute gar nicht mehr vorstellbar. Es gab da zig Schulen, und zwar nicht nur in Deutschland. Es gab zum Beispiel in Istanbul eine christliche Schule, die Lehrer von August Hermann Franke. Es gab in Moskau eine christliche Schule von August Hermann Franke. Allein in Russland gab es zahlreiche Schulen, ganz zu schweigen von Deutschland. Und die wollten alle die Lehrer daher haben. Ich komme nachher noch auf Indien zu sprechen. Auch das indische Schulsystem, damals ja britisches Protektorat, wurde nach dem Vorbild August Hermann Frankes aufgebaut. Aber dazu komme ich gleich noch. Das ist nämlich noch was anderes, womit er zu tun hatte. Also ihr merkt hier, innovativ, auch was Schulen angeht. Wenn ich jetzt mehr Zeit hätte, was ich leider ja nicht habe, dann würde ich euch jetzt die Pädagogik August Hermann Frankes vorstellen, weil ich glaube, dass die bis heute noch sehr, sehr herausfordernd ist, für Eltern als auch in Schulen. Ich werde das etwas zurückstellen, weil sonst muss ich alle anderen Sachen wegfallen lassen, die er noch gemacht hat. Er ist zum Beispiel derjenige, der die erste deutschsprachige theologische Zeitschrift herausgegeben hat. Die Observatoris Bibliae, so nannte sich die. Und wie kam das? Da hat ein Freund ihm geschrieben, er sei jetzt so arm dran und hätte seine Arbeitsstelle verloren, er könne seine Familie nicht mehr ernähren, jetzt müsse er seine Bibel verkaufen. Und dann aus seinem Frankreich gesagt, nee, das geht ja nicht. Und dann ist er auf die Idee gekommen, das, was er machen kann, er hat zwar kein Geld, aber er kann theologischen Aufsatz schreiben. Und dann hat er gesagt, damit jetzt auch das Geld reinkommt, mache ich es als eine Zeitschrift, aber deutschsprachig, damit die Leute das auch lesen können. Und dann hat er es verkauft, eine Zeitschrift, die über Jahrzehnte hinweg existiert hat. Und die ersten Nummern ging darum, Exegese aus der Bibel. Also das heißt, Bibelverse auslegen und so. Und die Zeitschrift, erste theologische deutschsprachige Zeitschrift, war vorher immer Latein, nur für die Gelehrten und hier für die breite Bevölkerung. Also eine Sache. Dann war er Gründer der Hallischen Zeitung, die gibt es bis heute, Tageszeitung. War über Jahrzehnte hinweg die bedeutendste Tageszeitung in ganz Mitteldeutschland. Und zwar, weil er gesagt hatte, sein Ansatz war jetzt, wir wollen nicht nur die Gemeinde jetzt verändern, sondern wir wollen möglichst die ganze Welt verändern. Und wie können wir das auch mit den Nichtgläubigen? Indem wir eben jetzt ihnen Nachrichten geben, aber bewusst dann auch viele Nachrichten aus christlichem Hintergrund. Und so hat er alle seine Freunde kontaktiert und seine ehemaligen Schüler in ganz Deutschland verteilt. Die wurden als Berichterstatter dann herangezogen und die haben ihm dann Berichte geschrieben, was in den Regionen passiert ist. Das wurde verarbeitet und als Zeitung gedruckt, Hallische Zeitung gegründet. Dann hat er gemerkt, viele der Kinder, die bei ihm die Ausbildung gemacht haben, waren ja Waisenkinder. Waisenkinder und manchmal waren es uneheliche Kinder. Und die konnten ja damals keinen Beruf lernen. Kein Handwerker hat ein uneheliches Kind aufgenommen, das war ja nicht standesgemäß. Der wollte aber, dass sie eine Ausbildung haben, also was gründet er? Er gründet Handwerksbetriebe. Und in denen werden dann Meister angestellt und da können dann die Kinder gleichzeitig eine praktische Ausbildung machen. Und nebenher können die Handwerksbetriebe gleich noch benutzt werden, den ständigen Bauvorhaben umzusetzen. Man ist ständig am Bauen. Er kauft dann einen eigenen Steinbruch in der Nähe, wo dann die Sachen hergeholt werden. Dann, weil Material angeschafft werden muss, dann gründet er eine Schifffahrtsgesellschaft über die Saale. Und die ist dermaßen erfolgreich, dass es hinterher einen Aufstand gibt der Saale-Schiffer, die dann verbieten, dass er das weiter expandieren darf, weil sie die Konkurrenz fürchten. Dann muss er die Sache wieder einschränken. Schließlich fängt er an mit einem Viehhandel. Warum? Ja, weil dieses Waisenhaus, und überlegt euch mal, 2.500 Kinder, die müssen ja auch gefüttert werden und Mitarbeiter und was weiß ich, dann braucht man das Fleisch. Also das Fleisch in der Umgebung von Halle ist teuer, also lässt er das aus Pommern und Schlesien herbringen, ländliche Gegend, dann werden davon hunderte von Vieh wird hergebracht und er kann es aber in Halle und Umgebung teurer verkaufen, weil es da eben teurer ist, sodass das Fleisch praktisch fürs Waisenhaus umsonst ist. Das heißt, ein Teil des Viehs umsonst und das andere wird teurer verkauft, ist genau der Einkaufspreis wieder zurück. Solche Sache. Er ist dann einer, der eine Wasserleitung baut. Und zwar merkt er, da sind Infektionskrankheiten, weil man das Wasser abgräbt und direkt daneben ist eben Fäkaliengrube. Also sucht er, wo ist etwa 1,5 Kilometer entfernt eine Quelle und lässt dann da eine Wasserleitung bauen, aus dem dann auch die Leute von Glaucher das Wasser schöpfen können. Und das wird über Jahrzehnte hinweg geschöpft. Und man merkt, dass da, wo in Halle Seuchen ausbrechen, in Glaucher die Leute gesund bleiben, weil da gesundes, frisches Wasser ist. Ja, das sind jetzt so Nebensachen, mit denen er sich noch so beschäftigt, weil die gerade so anliegen. Das, was dann noch stärker theologisch ins Gewicht fällt, ihm ist es ein Anliegen, dass die Leute in der Bibel lesen. Aber Bibeln sind trotz der Übersetzung Martin Luthers relativ teuer. Und da hat er die Idee und kann schließlich den Baron von Kannstein gewinnen, einen frommen Adling aus Berlin, dass er sich mit einsetzt für Bibelherstellung. Und hier ist er innovativ, er schickt einige Mitarbeiter nach England, denn in England hat man damals eine neue Drucktechnik entwickelt, und zwar die Drucktechnik des stehenden Satzes, so nennt sich das. Also heute druckt man ja vollkommen anders, damals musste man jede einzelne Bleiletter einzeln auf einem großen Drucksatz festmachen, dann wurde gedruckt, dann wurden alle Lettern wieder runtergenommen und neu zusammengesetzt. Jetzt natürlich wäre es viel einfacher, man lässt diese jede einzelne Seite von der Bibel stehen und wenn man wieder neu druckt, hat man sie schon, spart man unheimlich Zeit und dadurch auch Geld. Aber man muss viel mehr Drucklettern haben, das ist teuer. Also der Baron von Kannstein, der hat große Verbindungen in den Adel hinein und er sucht nach Sponsoren. Und schließlich gibt es Leute, der Kurfürst und auch der von Kannstein und noch ein paar andere spenden, sodass man so viel Geld zusammen hat, den stehenden Satz zu machen. Und ab diesem Zeitpunkt, das ist das erste Mal in Deutschland, wird die Bibel so günstig hergestellt, dass jeder sie sich leisten kann. Also das war damals für 3 Groschen, das war wirklich sehr günstig. Und das war die erste Bibelgesellschaft in Deutschland, die von Kannsteinsche Bibelgesellschaft. Noch lange bevor es in Stuttgart die Bibelgesellschaft gab oder andere, die von Kannsteinsche Bibelgesellschaft in den Hallischen Anstalten war die erste deutsche Bibelgesellschaft und da die ersten deutschen Bibeln. Er lässt dann Bibeln übersetzen, zum Beispiel einige der baltischen Sprachen, die ersten Bibelübersetzungen in diesen Sprachen, weil es ihm missionarisches Anliegen ist. Er druckt Schriften, evangelistische Schriften für Russland, ist selbst in Russland unterwegs. Unter den schon damals ausgewanderten Deutschen nach Russland entsteht eine Erweckung durch den Pietismus von August Hermann Francke aus. Einige seiner Schüler, die sind motiviert für die Mission. Es wird dann von August Hermann Francke aus die sogenannte dänisch-hallische Mission gegründet. An erster war der Bartholomäus Ziegenbalg nach Trankebar, nach Indien ausgesandt. Ich habe ja Indien vorhin schon mal genannt. Diese Arbeit wächst schließlich ganz stark und geht in erster Linie, wird von Halle aus unterstützt. Und zahlreiche der Schüler von Francke aus gehen hinterher in die Mission. Und das ist hier das erste Mal, dass eine systematische Mission von der evangelischen Kirche oder in der evangelischen Kirche ausgeübt wird. Ist ja privat, aber er ist ja Mitglied der evangelischen Kirche. Vorher gab es das nicht. Luther hatte so viel zu kämpfen, dass die Kirche überlebte. Da konnte man nicht noch an Missionen denken und seine Nachfolger wollten die Lehre festigen. Jetzt Aufbruch evangelische Mission. Und es bleibt nicht bei Indien, es kommen zahlreiche andere Missionsgesellschaften zusammen. Und gerade in dieser Zeit macht dann seine Ausbildung in Halle der Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf und bekommt hier das Herz für die Mission. Er macht ja hinterher später auch Mission von den Herrnhuter Brüdergemeinden. In Indien verändert das aber vieles. Es entsteht eine eigene Kirche, die bis heute existiert. Bis heute hat die damals gegründete Kirche, ich meine in Indien, etwa 150.000 Mitglieder. Also es ist eine große Kirche, die entstanden ist unter Einheimischen. Er ist auch der Erste, der in der heimischen Sprache predigt. Das heißt, Katholiken, die vorher da gewesen sind, die haben dort auf Spanisch oder Latein gepredigt, was natürlich keiner verstand. Er hat als Erstes die einheimischen Sprachen kennengelernt, hat dann darin übersetzt, auch eine eigene Bibelübersetzung. Das heißt, bis heute gilt er in dieser Region von Indien als einer der Ersten, der die Sprache verschriftlicht hat für die Leute. Er macht eine Schule auf, übrigens die erste Mädchenschule für Indien und dann auch eine Schule für Jungen. Und der Gouverneur von Indien, also der britische Gouverneur, ist so davon angetan, dass er sagt, nach diesem Muster müssen in ganz Indien die Schulen gebaut werden und die Lehrer ausgebildet werden. Also insofern haben dann Frankes Ideen über Ziegenbalg, kommen auch nach Indien und prägen da das Schulwesen. Darüber hinaus, auch in der Schule, legt er sehr viel Wert auf einen neuen Lehrplan. Er legt eben viel mehr Wert auf die sogenannten Realia, das heißt auf praktische Fächer. Bei ihm müssen die Schüler nicht mehr nur oder nicht Latein lernen, sondern viel mehr Englisch und Französisch, weil er sagt, das brauchen die doch viel mehr. Latein, tote Sprache, braucht man nur für Theologie, Jura und so etwas, aber die anderen Sprachen sind wichtiger. Er legt sehr viel Wert auf das Alltagsleben, wobei man hier sagen muss, bei denen, das ist sehr, sehr positiv. Also er sagt, auch die Lehrer sollen nicht nur Lehrer sein, sondern nur ein Vorbild sein. Ganz viel Wert und da werden die auch noch geschult und begleitet und so. Aber auch bei den Schülern. Also er ist ein bisschen skeptisch, so nach dem Motto, Müßiggang ist aller Laster Anfang. Deshalb bei den hallischen Schulen gibt es keine Ferien. Weil er davon denkt, wenn die jetzt zur Ferien nach Hause gehen zu den Eltern, dann ist ja alles wieder kaputt, was wir jetzt aufgebaut haben. Jetzt haben die eine schöne ordentliche Ordnung, jetzt wissen sie, wie ihr Leben führen müssen, kommen sie zu den Eltern, da läuft nichts also, weil viele der Eltern waren ja Alkoholiker und arbeitslos und so weiter. Also gab es keine Ferien. Wobei wir, ja und andere Sachen noch, es gab dann auch nicht so richtige Freizeit, weil die Freizeit auch, der Tag war genau ausgeplant. Aber jetzt wusste er natürlich, die Schüler brauchen auch nebenher mal ein bisschen frei, also gab es sogenannte Rekreationsstunden, aber die sollten möglichst auch effektiv eingesetzt werden. Also ein bisschen Gartenarbeit in Rekreationsstunden, mal ein bisschen Botanik draußen beim Spazierengehen, mal Sternobservatorium, ließ er extra ein Sternobservatorium oben auf dem Gebäude bauen, damit sie mal Sterne beobachten können. Also wenn, das musste immer gut genutzt werden, nicht, die Zeit. Und auch die Kinder waren immer zu mehreren auf einer Gruppe und er meinte es wirklich gut mit den Kindern, aber manche Sachen, die wir heute auch als übertrieben empfinden würden, so wurde dann in alle Türen bei dem jungen Internat, wurde dann ein Guckloch gemacht, sodass immer dann zwischendurch mal auch mal reingucken konnte, sind die darin ordentlich, verhalten die sich ordentlich oder machen im Zimmer Unsinn. Also das wirkt vielleicht auf heutiger Sicht etwas übertrieben, was wir auf der anderen Seite beobachten sollten, alle Leute, die in Halle die Ausbildung gemacht haben, äußern sich positiv. Es gibt keinen, der sagt, ich bin unterdrückt worden oder gezwungen worden oder so etwas. Das waren alles hinterher lebenstüchtige Leute, die Karriere gemacht haben und die alle sonst und sonders positiv auf diese Zeit zurücksehen. Es führt in der nächsten Generation sogar dazu, dass der brandenburgische Kurfürst sagt, ich nehme nur Leute, die in Halle die Ausbildung gemacht haben für höhere Regierungsämter, was natürlich dann auch zur Ausbreitung des Pietismus beiträgt. Es wird dann in Potsdam, später auch in Berlin und dann auch noch an einigen anderen Orten, werden Militärwaisenhäuser gebaut. Also das heißt, da wo Soldaten sterben, die Kinder alleine bleiben. Und zwar nach den Regeln von August Hermann Francke. Und die werden geleitet von Leuten, die in Halle die Ausbildung gemacht haben, also bei Francke die Ausbildung gemacht haben. Und insofern verbreitet sich dann diese Reform schließlich in ganz Preußen. Und Frank ist mit dafür verantwortlich, dass man dann bei dem preußischen Generalschulreglement, so nennt man das ja, das war das erste Mal, wo in Deutschland Schulpflicht eingeführt worden ist, die nach den Ideen von August Hermann Francke gestaltet worden war. Also hier ist er dann noch Berater des preußischen, also Königs, also früher erstmal des brandenburgischen Kurfürsten, später des preußischen Königs, wird als Privatberater herangezogen und engagiert sich auch dabei. Nebenher gründet er dann unter anderem noch eine Buchhandlung und ein Verlag, weil da ist die Idee, er predigt recht gut und dann wollen die Leute die Predigten hören und einer seiner Mitarbeiter, eine Elas, der sagt, die will ich drucken und dann druckt er sie und Frank unterstützt das, wird eine ganz eigene Druckerei, eine Buchhandlung. Die Buchhandlung hat dann in verschiedenen deutschen Städten Niederlassungen, werden Bücher, fromme Erbauungsbücher, Schulbücher, also so etwas verbreitet. Dann entsteht daneben auch noch eine eigene Apotheke. Und zwar ist es so, sie müssen sonst die Sachen immer kaufen. Als es dann viele Krankheiten gab mit vielen Kindern, sagt man, das können wir uns nicht mehr leisten, wir machen eine eigene Apotheke. Und diese Apotheke wird schließlich so bekannt, dass in ganz Deutschland darüber hinaus werden die Medikamente, die man da herstellt, verkauft. Sodass die Apotheke sogar noch Gewinn einbringt, den man wieder einsetzen kann für das Waisenhaus. Es gibt dann die sogenannte Waisenhausapotheke, die ist damals ganz bekannt. Es gibt einen Dr. Richter, der ist deren Leiter und der entwickelt neue Medikamente, die relativ positiv sind, also die Leuten auch weiterhelfen. Es wird ein eigenes Krankenhaus gegründet. Und das nach sehr recht modernen Vorstellungen. Das erste Mal, dass man sich dort, weil Franke will auch gerne die medizinische Betreuung mit seelsorgerlicher Betreuung zusammenfassen. Also das heißt, man ist nicht nur da als Mediziner, sondern man übt Seelsorge am Krankenbett. Viele der Armen in der Umgebung werden umsonst behandelt, bekommen auch umsonst Medikamente. Es werden jedes Jahr für mehrere tausend Taler, das ist relativ viel Geld, werden Medikamente gratis ausgeteilt für die Armen und Obdachlosen. Allerdings muss man hier auch eine Liste führen, denn umso häufiger man das gemacht hat, umso mehr kommen Leute aus der Nachbarschaft, nehmen die Medikamente und verkaufen sie im Nachbarort wieder. Also immer, wo was Positives ist, gibt es auch Missbrauch. Und deshalb werden dann Listen geführt. Die Personen werden erst untersucht, sind sie auch wirklich krank. Und dann sieht man, wie häufig sie kommen und welche Medikamente sie bekommen. In manchen Jahren ist es so, dass die Apotheke dann sogar Zuschussgeschäft wird, weil man die Leute umsonst behandelt. Also hier umsonst Einsatz im sozialen Bereich. Und mit der Zeit ist eine ganze Schulstadt, die da draußen wächst, vor den Toren von Halle. Und einer seiner engen Mitarbeiter ist der Freilinghaus, später auch sein Schwiegersohn, heiratet eine seiner Töchter, also er hat geheiratet zwischendurch noch, hat auch mehrere Kinder. Und dann schließlich, er wird langsam älter und hier gibt's also es gab für ihn auch keinen Urlaub, weil Urlaub ist ja erst eine neumodische Erfindung. Wenn man damals Professor gewesen war, gab es keinen tariflichen Urlaub. Da hat halt gearbeitet, bis man tot war. Aber hier gegen Ende seines Lebens, es klingt ja schon ein bisschen danach, er hat sich ziemlich viel eingesetzt, ziemlich viel Arbeit von morgens bis abends und das auch relativ fleißig und mit einer guten Atmosphäre, so wie das ausgesehen hat. Da bat er seinen Kurfürst doch ein paar Wochen frei zu haben, aber so richtig frei kann sich August Hermann Franke auch nicht vorstellen. Also plant er dann eine Reise durch Deutschland, um verschiedene Freunde zu besuchen, Bekannte zu besuchen und dann zu predigen. Und so wird er schließlich über 3 Monate hinweg, reist er durch ganz Deutschland und besucht verschiedene Orte und das wird, könnten wir sagen, hier jetzt gegen Ende seines Lebens fast zu einem Triumphzug. Er kommt an einige Fürstenhöfe und dann darf er da predigen. Er kommt in Städte. Er kommt unter anderem nach Stuttgart hier in die Nähe. Und bei dem Stuttgart, also der württembergische Herzog, der ist beleidigt, weil die Pfarrer in Stuttgart haben ihr Franke zugesagt, er darf in der Kirche predigen, ohne bei ihm nachgefragt zu haben. Also sagt er, nein, der darf nicht predigen. Und dann, ja gut, Franke kümmert sich nicht drum, aber jetzt bekommt der Herzog plötzlich Bedenken, oh, dieser ganz in ganz Deutschland bekannte Professor, wenn ich dem jetzt nicht das erlaube, das gibt ja einen schlechten Ruf für mich. Und dann lässt er sich entschuldigen und dann darf er doch predigen. Und dann kommt er nach Tübingen und auch dort wird er eingeladen, in der Stiftskirche zu predigen. Und schließlich, seine Reise führt er noch nach Ulm. Das spielt insofern eine wichtige Rolle. Ulm ist damals die größte evangelische Kirche in ganz Deutschland. Damals das Ulmer Münster, bis heute ja noch eine riesige Kirche, fast etwa 5000 Besucher. Und als August Hermann Franke dann da predigt, ist noch eine längere Geschichte, wie es dazu kommt, die hört sich jetzt mal ab, da ist es so, dass die gesamte Kirche voll ist, die Leute in den Gängen stehen und draußen vor der Kirche noch die Leute überall stehen, um ihnen zuzuhören. Und als er eben auf dieser Reise zurück ist, das ist sozusagen der Höhepunkt seiner Bekanntheitsgrads in Deutschland. Zwischenzeitlich, was ich jetzt auch noch nicht erwähnt habe, er gründet dann unter anderem zum Beispiel ein englisches Haus in Halle. Wofür? Für all die Schüler, die aus England kommen. Weil zwischenzeitlich sein Ruf auch in England verbreitet. Und dann sind viele englische Adlige und Reiche, die wollen unbedingt die Kinder ausgebildet haben, schicken sie also auch nach Halle. Und dann kommen sie dahin. Und gleichzeitig nutzt er das, dann dürfen auch ein paar deutsche Schüler mit den Englischen zusammenleben, um dann besser Englisch zu lernen. Also das überlegt er dann auch noch gleich wieder, wie man das dann nutzen kann. Naja, und schließlich stirbt er irgendwann auch mal. Ja, ich meine, ich muss jetzt ja zum Tod kommen, obwohl es noch einiges zu erklären gäbe, aber die Zeit ist abgelaufen. Und dann stirbt er im Jahr 1727. Sein Werk ist auf dem Höhepunkt angelangt. Sein Nachfolger wird eben der Freilinghaus, der war damals auch bekannt, hat ein eigenes Liederbuch herausgegeben, was über Jahrzehnte hinweg immer wieder aufgelegt worden ist als pietistisches Liederbuch. Also er mit seiner Tochter, die führen das Werk weiter. Und so über viele Generationen wird diese Frankische Anstalt ist zu einem Mittelpunkt des Pietismus und der Erweckung in Deutschland geworden. Übrigens, was ich zwischendurch jetzt auch noch vergessen, nicht erwähnt habe, ist, dass dieser Pietismus in Deutschland auch Auswirkungen hat auf die Erweckung in England. Also manche kennen ja sicherlich John Wesley. John Wesley ist ja derjenige, der für Erweckung in England verantwortlich ist. Jetzt müsste ich euch dann fragen, wisst ihr auch, wie John Wesley zum Glauben gekommen ist? So könnte man es nämlich genau sagen, genau. Er ist durch den deutschen Pietismus zum Glauben gekommen, ist dann nach Deutschland gereist, hatte dann Zinzendorf besucht und Franke besucht und wollte eigentlich solche pietistischen Gemeinschaften in England gründen, hat das dann nicht gemacht, weil da ist es wie so häufig, wo starke Persönlichkeiten zusammenkommen, egal wie fromm die sind, dann reibt es auch mal und knirscht es auch mal und nach einer gewissen Zeit haben die sich nicht mehr so gut vertragen, aber die Idee, die hat er dann übernommen und daraus ist dann ja die Erweckung in England entstanden und dann die methodistische Kirche, die damals ja eine Erweckungskirche war und evangelistisch war und das sich dadurch ausgebreitet hat. Und insofern sehen wir auch Ausbreitung über die Grenzen Deutschlands hinaus. Ich habe ja gesagt, einige seiner, ja, es gab auch noch eine Erweckung in Skandinavien, die erwähne ich jetzt auch nicht, aber auch da gab es eine Erweckung in der Kirche, bis dahin, dass er vom König eingeladen worden ist, damit die Kirche da erneuert wird. Also Ausbreitung über Deutschland hinaus. Und das, was ich besonders beeindruckend bei dieser Persönlichkeit finde, ist erst einmal die Vielfältigkeit, wie Gott ihn begabt hat, wie er aber während des Ganzen immer noch fromm und echt gläubig geblieben ist. Also wie er jeden Morgen mit seinen engsten Mitarbeitern erstmal Bibelarbeit und Beten. Oder wie zum Beispiel dieses, was ich gesagt habe, mit der Glaubensmission. Also um zu rechnen, Gott wird unser Werk versorgen. Wir gehen nicht nur auf menschliche Planung, sondern Gott versorgt es dabei. Wie er immer wieder bereit war, neue Ideen anzufassen, wenn Gott sie ihm zeigt, nicht nur darauf zu achten, was ist Menschen möglich, sondern wenn Gott das vorhat und mir aufs Herz legt, dann mache ich das auch. Aber wie er dann auch nicht zum Enthusiasten geworden ist, zum Schwärmer, sondern immer noch relativ realistisch geblieben ist. Also wir sehen ja diese Planung, die haben alle Hand und Fuß. Das ist nicht irgendwie nur aus dem Ärmel geschüttelt oder so eine Flause im Kopf, sondern ist alles aufeinander abgestimmt. Und wie Gott das dann in besonderer Weise gebraucht hat, als Erneuerung in ganz Deutschland von diesen Anstalten aus. Und deshalb ist es durchaus sehr verständlich, wenn heute manche Schulen, fromme Schulen, also Bekenntnisschulen, sich nach ihm benennen. Das hat durchaus einen guten Grund. Und was ich jetzt ja gar nicht mehr mit erwähnt habe, weil das sonst zu viel wäre, wäre seine Pädagogik. Und da, glaube ich, sind auch einige Dinge, die noch bis heute durchaus hilfreich wären oder hilfreich sind, Anregungen geben können, auch für Schule heute. Aber das wäre dann eine ganz eigene Sache. Dazu lade ich dann alle mal ein spezielles Seminar machen, christliche Pädagogik nach August Hermann Franke, dann werde ich da noch ein bisschen mehr sagen können. Oder eben wie gesagt, kauft die Biografie, wenn sie rausgekommen ist, da steht dann noch ein bisschen mehr drin, auch was die Pädagogik angeht. Aber eben, es ist vorgesehen eine Stunde und ich will euch auch nicht den ganzen Abend hier rauben, eine Stunde ist rum, deshalb mache ich hier einen Punkt und gebe die Möglichkeit für einige Rückfragen, Ergänzungen. Bitteschön. Also, wo ist ja jemand, der gerne noch etwas genauer wissen will?
Auf dem Weg dahin frage ich schon mal, wie viele Seiten hat denn das Buch? Der Mann hat ja hier...
Ja. Also, der Verlag hat es ursprünglich auf 200 Seiten geplant, aber es ist etwas mehr geworden.
Ja. Ja, vielleicht können Sie doch noch mal einen Satz sagen zu der Pädagogik, weil es ja immer wieder betont wird, dass August Hermann Franke das Willenbrechen so in den Mittelpunkt gestellt hat. Und das ist ja auch so der Kritikpunkt, den man dann immer wieder hört. Vielleicht können Sie eins oder zwei Sätze mal dazu sagen.
Also es stimmt, in der Pädagogik taucht dieser Begriff auf, der Eigenwille des Kindes muss gebrochen werden. Und das wird natürlich aus Sicht der modernen emanzipatorischen Pädagogik als das die Ursünde überhaupt der Pädagogik angesehen. Aber er hat das eigentlich formuliert aus dem biblischen Menschenbild heraus. Denn was lesen wir in der Bibel? Der Mensch ist böse von Jugend auf. Und das heißt, wenn ich jetzt nur das Böse entwickle, dann habe ich hinterher einen bösen, aber gebildeten Menschen. Und deshalb sagt er, das Wichtigste für den Menschen ist, dass er erstmal seine eigene Schlechtigkeit anerkennt und dass er dann bereit ist, sich Gott zu unterstellen. Und das meint er mit Willenbrechen. Willenbrechen meint nicht, dass das Kind ein herrenloser Sklave werden soll. Gar nicht, sondern er ging sogar sehr individuell auf die Kinder ein. Wenn ich das jetzt noch näher erwähnen würde, hat zum Beispiel ein Kurssystem eingeführt, wo Kinder sehr individuell geführt worden, ausgebildet worden ist, wie man das hier hinterher Jahrhunderte nicht mehr gehabt hat. Also es ging ihm bei ihm nicht darum, das Kind kaputt zu machen, sondern es ging dabei, auch das Kind muss erkennen, das Kind ist nicht von Natur aus gut, sondern das Kind hat von Natur aus einen Egoismus, einen Eigenwillen und wenn man den nur fördert, dann kommt es schlecht heraus. Und da ist ja gerade, was die späteren Aufklärer ärgerte, die gingen ja davon aus, wenn nur der Verstand entwickelt wird, dann kommt der gute Mensch bei raus. Und August Hermann Franke hat gesagt, nein, der Verstand kann entwickelt werden und dann gibt es eben einen klugen Verbrecher. Aber allein der Verstand macht nicht den guten Menschen aus. Und er wollte hier natürlich gute, ausgebildete Leute, und das hatte er auch. Die Leute, ich habe ja gesagt, die Schüler haben alle eine Anstellung bekommen, weil die Schule so gut war. Aber er sagt, das Wesentliche ist, das Kind muss erst einmal selbst erkennen, sich Gott unterzuordnen, Gottes Maßstäbe zu akzeptieren. Und das ist eigentlich der Hintergrund mit dem Willenbrechen. Und das ist auch einer der Gründe, warum heute Frankes Pädagogik als sehr negativ angesehen wird von eben nicht gläubigen Pädagogen, weil das gar nicht in ihr Weltbild hineinpasst. Also Gott ist doch ganz weit draußen und die Individualität des Kindes, die ist ganz weit oben, aber eben die Individualität, die nicht korrigiert wird, den man nicht in einem Rahmen gibt. Und da würde er sagen, das kann nicht sein, das kann nicht gut gehen. Der Mensch braucht einen äußeren Maßstab, der braucht auch er muss sehen, dass er nicht der letzte Maßstab ist, sondern dass es einen Maßstab außerhalb von ihm gibt. Und das wollte er mit dem Willen brechen. Also Willen brechen jetzt nicht mit Gewalt da irgendwie das Kind kaputt machen, das nicht, sondern zu sehen, es gibt einen Maßstab außerhalb von mir und ich muss auch bereit sein, den zu akzeptieren, also mich zu relativieren als Kind, nicht das Kind absolut zu setzen.
Also können wir sagen, Entfaltung unter Gottes Oberherrschaft.
Genau, ja.
Ja, weitere Fragen, Anregungen, Nachfragen? Tja, der Mann hat auch so viel gemacht, ne?
Ja, also ich könnte ja euch noch ein paar Fragen stellen.
Und selbst beantworten dann,
genau,
ne?
Genau, und dann selbst beantworten, ne? Aber es muss ja auch nicht. Wenn ihr hier etwas mitgenommen habt als Ermutigung, lasst euch von Gott gebrauchen in dem Umfeld, in dem ihr seid. Denkt daran, Gott hat immer wieder auch in der Gesellschaft Kehrtwendungen gegeben. Deshalb habe ich euch ja bewusst gesagt, wie kaputt die Gesellschaft in Glauchert Umgebung war. Und wo Gott in einer Welt, wo es wirklich schlimm gewesen war, auch moralisch, geistlich, dann durch Leute wie auch Hermann Franke eine Wende vollzogen hat, die keiner geahnt hätte. Auch das kann ja motivierend sein für eine Situation, in der wir auch leben, wo ja noch nicht der große Teil der Menschen um uns herum fromm und christlich sein wollen. Aber auch da, wo Christen, wenn sie sich von Gott gebrauchen lassen, in der Gesellschaft Veränderungen bewirken können, die dann vielen Menschen zum Segen werden und eine Hilfe werden. Ich glaube, auch das können Sachen sein, die uns alle motivieren können, auch wenn nicht jeder von uns August Hermann Franke wird. Muss auch gar nicht. Wir sind auch nicht alle Paulus oder Luther. Ja.
So, jetzt gibt es da noch eine Frage oder eine Bemerkung, ich weiß es nicht.
Michael, wenn du selber so viel über den August Hermann Franke gelesen hast, das färbt ja auch ab. Gibt es denn irgendwas, was du selbst für deinen Eignisunterrichten abgekupfert hast? Denn du bist ja nun mal an der Bibelschule und machst ja sehr viel in der Hinsicht.
Mhm. Ja, das stimmt durchaus. Also es gibt da sehr unterschiedliche Sachen, wo ich mich habe anregen lassen in seiner Pädagogik. Zum Beispiel, also es gibt ja jetzt immer nur verschiedene Beispiele. Also ein Beispiel wäre, versuchen, Dinge anschaulich zu machen. Das war ein ganz wichtiges Anliegen. Jetzt kommt es natürlich darauf an, auf welches Fach sich das bezieht. In manchen Fächern kann man das relativ einfach, in manchen Fächern ist das nicht ganz so einfach. Aber darüber zu überlegen, wie kann man einen Sachverhalt, der vielleicht erstmal sehr kompliziert zu sein scheint, der vielleicht kompliziert ist, anschaulich machen. Das war eine ganz große Sache bei ihm, was man vorher nicht getan hat. Man spricht auch vom Pietismus, gerade bei Franke, von der Zeit der Entdeckung der Kindheit. Denn in der Erziehung vorher hat man Kinder als kleine Erwachsene behandelt. Und da hat man jetzt nicht Sachen kindgemäß erklärt. Das war erst im Pietismus entdeckt worden. Und jetzt würde ich auch sagen, genau das braucht es heute auch. Ich versuche, mich hineinzuversetzen, zum Beispiel in die Situation meiner Schüler, jetzt in ihre Lebensumwelt und in Sachen nicht nur abstrakt, sondern darauf ausgerichtet zu Sachen. Oder eine andere Sache, immer spielt ja in der Schule Disziplin eine Rolle. Das ist natürlich bei kleineren Kindern vielleicht etwas mehr als bei Bibelschülern, die sind alle schon ein bisschen älter und erwachsener, aber auch da braucht es das. Also es braucht man zu Ermahnungen. Und dass ich da ein Stück weit versucht habe zu lernen, wie August Hermann Franke die Schüler ermahnt hat damals. Also Grundlage seiner Ermahnung war zum Beispiel auch immer Liebe. Aber Liebe nicht als Sentimentalität, alles einfach durchgehen zu lassen, sondern da auch nicht davon auszugehen, jetzt kommt es nur darauf an, dass ich sage, was falsch und was richtig ist, sondern dass ich so sage, dass der andere es auch akzeptieren kann und es ihm weiterhilft. Solche Sachen zum Beispiel. Aber da gibt es noch einige Dinge mehr, wo ich sagen könnte, das finde ich ganz anregend auch für die eigene pädagogische Arbeit.
Herzlichen Dank. Ich würde sagen, dann schließen wir hier ab. Darf ich Sie bitten, noch mit uns zu beten?
Gerne. Vater im Himmel, vielen Dank dafür, dass du immer wieder in der Kirchengeschichte Menschen berufen hast, die sich für dich haben einsetzen lassen, die du geformt hast, gebraucht hast und dadurch Großes erreicht hast. Danke für Menschen wie August Hermann Franke, die uns Mut machen können, dass du die Weltgeschichte in deiner Hand hältst, dass du Sachen erneuerst, dass du uns als Menschen gebrauchst. Ich möchte dich bitten, dass er uns in Erinnerung bleibt als jemand, der sich von dir gebrauchen ließ und der vieles in der Welt, in der wir heute leben, mit beeinflusst hat, und dass du uns unseren Platz zeigst, an dem du uns gebrauchen willst. Auch wenn der vielleicht nicht so groß ist wie der von August Hermann Franke, aber dass du uns unseren Platz zeigst, uns da Mut gibst, die richtigen Entscheidungen zu treffen, dran zu bleiben, auch wenn es mühsam ist, Entscheidungen zu treffen, die vielleicht auch mal unpopulär sind, weil sie nicht mit dem Mainstream unserer Zeit übereinstimmen, aber dass wir da dranbleiben. Dass wir auch nicht nur auf das schauen, was Menschen möglich scheint, sondern dass wir so, wie August Hermann Franke, darauf sehen können, was du daraus machen kannst. Selbst wenn es nur wenig Geld ist, wo du eine große Sache rausmachst, selbst wenn es nur begrenzte eigene Fähigkeiten sind, dass du sie auch in großer Art und Weise gebrauchen kannst. Und da möchte ich dich bitten, dass du jedem von uns den Platz zeigst und uns da ermutigst und uns weiterführst, dass wir ein Stück weit in dieser Welt Zeugen für dich sein können, ein Stück mitverändern können, Menschen mitmotivieren können, mit zu dir führen können, sodass die Welt in unserer Umgebung sich durch das, was du durch uns machst, verändert. Danke, dass wir da nicht alleine sind, sondern dass du uns dafür vorbereitest, dass du an unserer Seite stehst und dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast, der uns die richtigen Worte und Gedanken gibt und der uns auch die Kraft gibt, die wir brauchen im Alltag. Amen.